Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde das sehr spannend, heute Morgen mit Ihnen euch zusammen nachzudenken. Was ich vergessen hatte, den Christoph zu fragen, ist, wie das so mit der Kleiderkultur hier ist. Und dann habe ich auf der Homepage geguckt und der eine Pastor war mit Krawatte, der andere Pastor ohne Krawatte. Da dachte ich, so die pastorale Grundregel ist lieber ein bisschen mehr förmlich als zu wenig. Jetzt sehe ich, irgendwo habe ich ein, zwei Männer noch mit einer Krawatte gesehen. Die grüße ich heute Morgen ganz besonders. Und beim nächsten Mal weiß ich dann Bescheid. Aus Fremden wird Familie. Das möchte ich heute Morgen als Thema mit euch bedenken. Und wir werden die Geschichte von Ruth angucken. Dieses kleine Buch aus dem Alten Testament. Doch zunächst mal die Frage, wer von Ihnen hat sich schon mal richtig fremd gefühlt? Gibt doch einige, die schon solche Erfahrungen gemacht haben. Ja, wenn man irgendwo strandet und wirklich fremd ist. In einem Bus in Asien, der Bus ist voll, lauter kleine Menschen mit schwarzen Haaren. Und dann ich, großer Blonder, ich sitze in so einem Bus, neben mir ist ein Platz frei und obwohl der Bus rappelvoll ist, die Leute stehen, niemand setzt sich neben mich. Ich verstehe die Sprache nicht, ich bin fremd. Man kann sich aber auch fremd fühlen mit Leuten, die alle die gleiche Sprache sprechen. Man gerät irgendwo rein und merkt, hier passe ich nicht hin. Hier bin ich fremd. Fremd sein? Na klar, wenn man irgendwo als Ausländer hinkommt. Ich habe eine Weile in Brasilien gelebt, habe eine Weile in den USA gelebt. Meine Frau kommt aus Chile. Bin in anderen Ländern schon gewesen. Erstmal ist man fremd und beobachtet und hofft darauf, dass Menschen da sind, die einen irgendwie empfangen, annehmen, freundlich sind und es gut mit einem meinen. Die Geschichte von Ruth ist auch eine Geschichte, wo es ums Fremdsein und das Aufnehmen und Annehmen geht, wo es um Migration und Flucht geht, um das Wechseln von Kulturen. Und bevor wir uns mit der Ruth beschäftigen, möchte ich gerne von Ihnen mal so eine kleine Sammlung von Geschichten aus der Bibel, bei denen es um Migration, um Flucht, um von einer Kultur in die andere Kultur geht, dass wir mal miteinander sammeln. Und wir fangen mal irgendwo im Alten Testament an. Es muss nicht ganz genau synchron sein, eins nach dem anderen, aber dass man nicht gleich im Neuen Testament beginnt, sondern mal im Alten Testament anfangen. Einfach so ein paar Namen nennen, Sie müssen jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern einfach nur ein paar Namen nennen und denen, die die Geschichte dann kennen, da dämmert was und denen, die die Geschichte noch nicht kennen, die kriegen vielleicht Lust darauf, die dann mal zu lesen. Ja? Also beginnen wir mal irgendwo ganz hier vorne im Alten Testament. Die erste Geschichte von Flucht und Vertreibung, was könnte das sein? Adam und Eva, genau, ja, die aus einer wunderbaren Kultur heraus müssen und der Engel mit dem Schwert steht davor, ein Zurück gibt es nicht und die sich in einer neuen, für sie sehr viel schwierigeren Welt zurechtfinden müssen, ja. Abraham. Kain, ja. Unstet und flüchtig muss ich sein, ja. Abraham, Josef, der alttestamentliche Josef, ja, der verkauft wird von seinen eigenen Brüdern als Sklave nach Ägypten. Die Hagar, ja, eine ägyptische Magd, die dann flieht und auch wieder, ja, auch eine spannende, sehr spannende Geschichte. Der Jakob. Ja, der aus seiner eigenen Familie wegrennen muss, weil er Angst hat, sein Bruder wird ihn totschlagen und er migriert. Ja. Der Mose, ja, Mose, auch nach einer Mordgeschichte, ja, der fliehen muss, weil er Angst hat, er wird sein Leben verlieren und dann bei den Midianitern landet und dort als Fremder aufgenommen wird und zur Familie wird, Liebesgeschichte, Schwiegersohn, einen ganz tollen Schwiegerpapa findet, einen weisen Schwiegervater, ja, ist was Tolles. Okay? Haben wir noch was? Der Elia, ja, der fliehen muss zu der ausländischen Witwe. Lot, ja, eine eigenwillige Migrationsgeschichte. Der Jona, ja, der im Auftrag Gottes unterwegs ist, aber auch sein Land verlassen muss, diesmal eben als Prophet, als Prediger. Königin Esther, die nicht gleich Königin war, sondern zu einer Minderheit gehörte, die sogar verfolgt wurde im fernen Land. Und mit viel Mut und Geschick konnte sie verhindern, dass ihr ganzes Volk einem Genozid entgeht. Ja. Daniel, auch so etwa diese Phase, ja, der als Migrant einen rasanten Aufstieg hinlegt und in der großen Frage lebt, Anpassung mit der Kultur oder wie kann ich meine Identität bewahren und Gott treu sein und doch in einer Kultur leben, die ganz anders tickt und dort wirklich bis zum Minister aufsteigen kann. David, ja, auch auf der Flucht, der sich im Ausland bei ausländischen Königen Unterschlupf sucht. Das Volk Israel als Ganzes, ja, im Kleinen mit 70 sind sie nach Ägypten gezogen, dann von Ägypten wieder migriert, die Phase, wo sie umherziehen und dann später, als sie wieder ihr Land verlieren, weil sie Gott nicht gedient haben und Gott sie im Gericht in ferne Länder schickt. So, jetzt haben wir Altes Testament. Neue Testament können Sie sich selber weiter ausdenken. Da sind Sie vertraut damit. Sehr gut. Merken Sie was davon, wie diese Geschichten von Flucht, Vertreibung, von Migration die ganze Bibel durchziehen? Das ist kein Randthema, das irgendwie so nebendran steht, sondern das ist ein Thema, das die Menschheit begleitet. Es ist ein Thema, das auch die Bibel von den ersten Seiten an bis hin zu den letzten Seiten füllt. Immer wieder gibt es Menschen, die migrieren, die ihre Heimat verlassen, weil sie meinen, sie müssen sie verlassen oder sie verlassen wollen. Und so beginnt auch die Geschichte von Ruth, eigentlich gar nicht mit der Ruth, sondern es heißt da am Anfang Ruth Kapitel 1, zu der Zeit, als die Richter richteten, also irgendwo im Alten Testament, noch bevor David König wurde oder die ganze Geschichte mit den Königen anfing, aber schon im Land Israel. Ja, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, also ein Israelit, der nach Moab zog, migrierte, um dort als Fremdling, Ausländer, Migrant zu wohnen, zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und dieser Mann hieß Elimelech und seine Frau Naemi und die beiden Söhne Machlon und Kilion. Das ist jetzt eine ganz spannende Geschichte da am Anfang, weil in diesem Buch Ruth wird relativ wenig beurteilt und Gott kam und Gott sprach und so, sondern klingt eine harmlose Geschichte, aber der Erzähler hat ganz viel in die kleinen Details reingelegt. Und jetzt gucken wir mal dahin, zu der Zeit, als die Richter richteten, war eine Hungersnot im Land. Ja, also es gibt wirtschaftliche Gründe, das Land zu verlassen. Und genau das hat dieser Elimelech vor. Er möchte ein Wirtschaftsflüchtling werden. ins Land der Moabiter. Jetzt an diejenigen, die schon mal oder mehrfach das Buch Richter gelesen haben. Was passiert in der Zeit der Buch Richter, wenn Israel hungert? Was machen die Israeliten? Gibt es einen, der mutig ist? Ja, sie wenden sich Gott zu, weg von den fremden Göttern und sagen, Mensch, es geht uns schlecht, wir brauchen wieder unseren wahren Gott von Israel. Ja, wir müssen uns an unsere Wurzeln halten, wir müssen uns wieder Gott zuwenden. Und sie fasten, sie beten, sie rufen Gott an und Gott erbarmt sich und schickt ihnen einen Helfer und schickt ihnen wieder eine gute Zeit. Gar nicht so weit weg von uns, nicht? Und dieser Elimelech, der wendet sich jetzt aber nicht Gott zu, sondern der guckt, wo gibt's denn Brot? Da muss ich hin mit meiner Familie. Wirtschaftsflüchtling. Jetzt ist Elimelech nicht irgend so ein Name, sondern Eli kennen die neutestamentlich Bewanderten. Eli, Eli, lama asaftani, sagt Jesus am Kreuz. Und was heißt Eli? Mein Gott. Mein Gott. Und Melech ist das hebräische Wort für König. Also, hier ist ein Mensch, der heißt, mein Gott ist König. Und der sagt, ich verlasse mal das Land und ziehe dahin, wo Brot ist. Das ist ungefähr so, wie wenn Traugott sagt, Gott kann man nicht mehr vertrauen. Ich muss mir was anderes suchen als Grundlage für mein Leben. Und mein Name hat mich schon immer wieder erinnert daran, was Gott wohl von mir möchte. Elimelech, mein Gott ist König, verlässt das Land, obwohl eigentlich dran ist, Gott zu suchen und ihm zu vertrauen. Und er wird ein Wirtschaftsflüchtling zu den Moabitern. Und ist jetzt abhängig davon, dass er dort Aufnahme findet, angenommen wird, eine Arbeitserlaubnis findet, Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Und die Moabiter sind so nett und erlauben ihm das. Er findet dort einen Platz zum Leben. Er wird aufgenommen, angenommen. Die Not hat ein Ende. Und sogar die beiden Söhne finden moabitische Frauen. Nun gibt's in den 5 Büchern Mose auch dazu Stellen, das hätte er auch nicht machen sollen. Da gab's Ordnungen für Israel, sich keine moabitischen Frauen zu nehmen. Aber zunächst müssen wir festhalten, die Moabiter sind gastfreundlich. Sie gewähren dem Wirtschaftsflüchtling die Aufnahme. Er findet zunächst mal scheinbar Glück mit seiner Familie. Es läuft gut. Die beiden Jungs können heiraten und es sieht alles prima aus. Doch dann zeigt sich, dass der Tod auch da ist, wo Brot ist. Und Elimelech stirbt und die beiden jungen Männer sterben. Und auf einmal sieht das Leben ganz anders aus. Träume, Pläne, die Beziehungen, vieles ist kaputt und alles, was sie sich erhofft hatten, ist in Bruchstücke gegangen. Und zurück bleibt eine unglückliche Frau mit 2 jungen Schwiegertöchtern, beide noch kinderlos. Und jetzt passiert etwas, was wir heute überall in der Welt haben, das soziale Netz greift nicht. Eigentlich wären jetzt die Familien der Männer für die Sozialfürsorge zuständig. Aber die sitzen ja in Israel. Und nun steht die Frau mit ihren 2 Schwiegertöchtern da und hat nichts mehr. Die soziale Tragträgerschaft besteht nicht. Wer ist denn jetzt verantwortlich für die 3 Frauen und für ihre Fürsorge und Versorgung? das Land der Männer, wo sie herkommt. Aber deren Sozialnetz reicht eben nicht ins Ausland. Und sie stehen alleine da. Keiner ist mehr zuständig. Jeder kann den Fall weitergeben. Und das ist die Situation von Tausenden von Menschen heute. Das Land Libyen, das Land Libanon hat 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Das Land hat nur 3 Millionen Einwohner. Das wäre etwa so, als wenn 40 Millionen Flüchtlinge in Deutschland wären. Das müssen wir uns nur einen Moment vorstellen. 40 Millionen Flüchtlinge in Deutschland. Das ist die Situation, wie sie gerade im Libanon herrscht. Und nach allem, wie die Situation im Augenblick aussieht, muss das Land sich damit auseinandersetzen. Diese Leute werden nicht in den nächsten Wochen zurückkehren. Die Sozialsysteme tragen nicht. Und so gibt es Tausende. Wenn Sie können, schauen Sie sich mal den sehr informativen Bericht von Reinhold Beckmann an, der noch über das ARD-Webseite verfügbar ist. Er ist im Norden Iraks unterwegs gewesen. Meine Frau und ich haben uns das gestern angeguckt und wir haben nicht gut geschlafen. Aber das ist schon lange so. Es gibt Tausende von Menschen, die auf der Flucht sind, die irgendwo in den Townships sitzen, in den Favelas sitzen, in illegalen Siedlungen sitzen. Und niemand ist mehr für sie zuständig. Wie soll es jetzt weitergehen? Mutter Naomi beschließt, wieder ins Land zurückzukehren. Sie macht sich auf, bittet aber ihre beiden Töchter, geht ihr in eure Ursprungsfamilie zurück. Dort habt ihr vielleicht noch die Chance auf eine zweite Hochzeit und dann auf eine zweite Chance zum Lebensglück. Mit mir bestimmt nicht mehr, denn ich bin vom Leben gezeichnet, ich bin verbittert. Und so möchte sie sich dann ja auch nennen, bitter. Und jetzt zeigt sich, wie stark Familie sein kann, auch über die Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Wie hier Schwiegertochter und Mutter, Schwiegermutter zusammenkommen. Aus Fremden werden nicht nur Freunde, aus Fremden wird Familie. Naomi gibt ihre beiden Schwiegertöchter frei. Die eine versucht, diesen Weg in ein zweites Glück zu gehen. Und die andere, die Ruth, antwortet, Kapitel 1, Vers 16. Rede mir nicht ein, dass ich dich verlasse und von dir umkehren soll. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. In alten Westernfilmen ist das manchmal der Ehevers, ja, wo das bei der Eheschließung gelesen wird. Ich gucke gerne mal einen alten Western. Aber, ja, Bonanza. Aber hier sagt das eine Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter, eine Moabiterin zu einer Israelitin. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du bleibst, bleibe ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Da ist offensichtlich was passiert bei der Ruth. Mancher Missionar wäre hoffnungslos verloren gewesen, verhungert, erkrankt, gestorben, wenn er nicht von der einheimischen Bevölkerung aufgenommen worden wäre und Hilfe bekommen hätte. Und oft war das nicht, weil die davon überzeugt waren, dass der weiße Mann, der da kam, so ein toller Typ ist, sondern weil sie einfach ein großes Respekt vor dem Gastrecht hatten und vor dem menschlichen Leben. Und dann entsteht Freundschaft und dann entsteht eine Veränderung. Und dann werden Menschen bereit, gemeinsame Wege zu gehen. Wo du gehst, will ich hingehen. Wo du bleibst, bleibe ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Zu uns kommen im Moment Menschen aus aller Herren Länder. Und sie warten darauf, dass wir ihnen ein Stück Gastfreundschaft entgegenbringen. Sehr oft wurde in den Ländern, wo sie herkommen, davon gesprochen, dass Deutschland ein christliches Land ist. Sie rechnen damit, dass sie hier Christen begegnen. Und wir müssen uns fragen, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Ein Team aus unserer Akademie ist jede Woche mittwochs in der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe. Und wenn Sie dort einmal hingehen, dann stellen Sie sich auch die Frage, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Da wird auf Fluren unter Treppen übernachtet, völlig überfüllt. Da werden fremde Menschen in ein Zimmer miteinander gestopft, die weder die gleiche Sprache sprechen noch die gleiche Kultur haben. Da kriegen Menschen einen Zettel in die Hand mit einer Adresse irgendwo in irgendeinem kleinen Dörfchen oder Ort, wo sie jetzt hingehen sollen, die noch nie mit dem Zug gefahren sind, geschweige denn mit einer Eisenbahn, wo man keinen Menschen trifft und fragen kann. Und alle denken, sie sind in einem christlichen Land gelandet. Wie sollen sie zu dem Bekenntnis kommen, dein Gott ist mein Gott, wenn wir sie so aufnehmen? Ich weiß, da gibt's viele politische Fragen, die zu bedenken und zu behandeln sind. Und das muss getan und bedacht und behandelt werden. Und dafür braucht's Fachleute und da braucht's auch Christen, die sich mutig engagieren. Aber es gibt auch die menschliche Seite, die Menschen, die da sind. Und wie begegnen wir ihnen? Wenn Sie die Geschichten dieser Menschen hören und mal in die Augen geschaut haben von einer Mutter, die mit so einem Boot übers Mittelmeer gekommen ist und in den Sturm geraten ist, das eine Kind auf dem Arm, das andere an der Seite und dann kam eine große Welle und auf einmal ist ein Kind nicht mehr da gewesen. Wenn sie in die Augen von Männern geguckt haben, die sagen, ich weiß nicht, wo meine Familie ist. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Dein Gott soll mein Gott sein. Wir haben die große Chance, Menschen willkommen zu heißen, die mit Erwartung, mit Vertrauen in dieses Land kommen und die sich wünschen, dass Menschen sich ihnen zuwenden und ihnen ein Stück Freundschaft und Wegbegleitung schenken. Viele derer, die Muslime sind, sind zutiefst frustriert an dem, was sie erlebt haben, was Muslime Muslimen antun. Sie sind offen und fragen danach, was für Alternativen es gibt. Sie sind offen, biblische Geschichten zu hören. Wir haben von einem Offizier gehört, der unserem Mitarbeiter erzählt hat, gib mir bitte eine Bibel. Und der im letzten Ramadan gesagt hat, ich werde nicht fasten, sondern ich werde die Bibel lesen. Und dann schrieb er unserem Mitarbeiter einen langen Brief, was ich alles in der Bibel entdeckt habe. Welche Geschichten da drin stehen, wie relevant das für ihn und seine Familie ist. Dein Gott ist mein Gott. Bei Ruth war etwas geschehen, dass sie so ein Bekenntnis aussprechen konnte. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, darf denn so eine Frau sowas sagen? Darf die denn in das Volk Gottes hineinkommen? Und das versucht die weitere Geschichte im Buch Ruth zu erklären. Eigentlich nicht, denn die Gesetze, Israels Gesetze, und es gibt verschiedene Stellen in der Tora, in den 5 Büchern Mose, wo klar ist, Moabiter sollen nicht in das Volk Gottes mit reinkommen. Fertig ist die Sache. Aber wenn jemand dieses Bekenntnis ausdrückt und sagt, ich möchte diesem Gott angehören und ich möchte zum Volk Gottes gehören, was dann? Die Ruth trifft dann in Israel bei der Arbeit den Boas. Und Sie kennen vielleicht diese kleine, eigentlich sehr nette und hübsche Geschichte, die so romantisch als Liebesgeschichte gelesen werden kann und die doch so viel aussagt, auch und Licht wirft auf die Verhältnisse damals, die gar nicht so viel anders waren als die Verhältnisse heute. Und der Großgrundbesitzer Boas beobachtet diese junge Frau und ist erstaunt, was sie für ihre Schwiegermutter tut und lässt sie dann auch nach dem Gesetz für die Ausländer in besonderer Weise unter Schutz stellen. Und sagt, bleib hier auf meinen Äckern und gibt seinen Knechten Anweisung, diese Frau zu schützen, denn dass dir nicht etwas Übles widerfahre, ausländische Frauen gehörten offensichtlich damals schon zu denen, die sehr schnell Opfer von Gewalt wurden. Und auch Europas größtes Bordell, das Rotlichtviertel in Stuttgart, ist voll mit ausländischen Frauen. Jetzt gibt's, Gott sei Dank, Initiativen von Christen aus verschiedenen Gemeinden, die dort helfen wollen, die das nicht einfach hinnehmen, dass Frauen verkauft werden. Human Trafficking ist das größte Geschäft, was es im Moment weltweit gibt. Da wird richtig Geld verdient, mehr noch als in Drogen. Und Boas sagt, ich möchte dich schützen. Und Sie kennen vielleicht die Geschichte, wie es dann weitergeht. Wenn nicht, dann lesen Sie heute Nachmittag mal. Das ist nämlich sehr spannend, wie die da versuchen, in Beziehung miteinander zu kommen. Und was die Schwiegermutter ihrer Schwiegertochter rät, weil das ist ja jetzt eine fremde Kultur. Jedenfalls kommt es dann an diesen Punkt, dass die Ruth den Rat ihrer Schwiegermutter befolgt und dem Boas näher kommt. Und er dann in einer Nacht feststellt, da ist ja diese Frau, die auch in der Scheune ist, wo ich bin, und er ihr dann sagt, nachdem sie miteinander gesprochen haben, nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, will ich dir tun. Sie haben da miteinander verhandelt, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du ein, jetzt kommt so ein interessantes Wort, tugendsames Weib bist, sagt die alte Luther-Übersetzung. Noch älter ist, wackeres Weib bist. Jetzt weiß ich nicht, was bei Ihnen in Ihrer Bibelübersetzung steht, die stottern alle so ein bisschen daran rum, irgendwie eine Übersetzung zu finden, die das ausdrückt. Jedenfalls eine ganz besondere Frau bist, so könnte man vielleicht sagen. Dieses Wort, eine ganz besondere Frau bist, das kommt nur noch einmal im Alten Testament vor. Und da wird diese ganz besondere Frau auch ausführlich beschrieben. Hat jemand eine Idee, wo das sein könnte? Wo gibt's ein ganzes Kapitel über die besondere Frau? Ja, am Ende vom Sprüchebuch, gell? Ist ein ganzes Kapitel, was darüber erzählt, wie eine ganz besondere Frau ist, was die tut und was die macht. Und liebe Frauen, wenn Sie dieses Kapitel mal gelesen haben, garantiere ich Ihnen, Sie sind frustriert. Weil Sie sind das wahrscheinlich nicht. Aber zum Trost, Ihr Mann ist glücklich darüber, dass Sie nicht so sind. Denn eine Frau, die so ist, wofür braucht die eigentlich noch einen Mann? Ja. Die könnte das, und welcher Mann könnte neben so einer Frau, lesen Sie das mal, das ist sehr spannend, ja. Die ist also wirtschaftlich gut aufgestellt, die kann verhandeln, die führt Geschäfte, die ist äußerst berufstätig, ja. Sie ist höchst sozialkompetent und sonst wie. Also das ist ein Bild, was sowohl Frauen wie Männer etwas verwirren kann. Jetzt gibt's nur an einer einzigen Stelle im Alten Testament die Konkretion, wer ist denn so ein wackeres Weib? Ja, wer ist denn so eine ganz besondere Frau? Und das ist diese Moabiterin Ruth. Sie verkörpert das. Das ist die einzige, die diese Ehrenbezeichnung bekommt im Alten Testament. Mit ihrem Leben. Das ist der erste Hinweis, der uns sagt, jawohl, wir integrieren diese Ruth in das Volk Gottes. Der zweite Hinweis kommt etwas später, als der Boas diese Ruth dann heiraten will und das offiziell im Standesamt, das ist damals unter den Stadttoren, da sind die Ältesten, da wird das verhandelt, ja, im Standesamt festmacht und das vor den Ohren und Augen der Stadt. Da sagt Kapitel 4, Vers 11, das ganze Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprach, wir sind Zeugen und der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israels gebaut haben. Was ist das für ein Segenswunsch? Ja, diese Ruth soll werden wie die Stammfrauen Rahel und Lea, die das Haus Israel gebaut haben. Also hier ist jetzt das Volk, das der Ruth sagt, du sollst hier hineinkommen und sollst ja sein wie unsere Urmütter, so gesegnet, so eine Bedeutung bekommen. Und dann wissen Sie vielleicht, wie das letzte Wort in dem Buch Ruth heißt. Weiß das jemand? Das letzte Wort im Buch Ruth. Ja, irgendwas höre ich? David, genau. Weil die Ruth ist nämlich dann die Urgroßmutter, Urgroßoma vom David geworden. Ja. Und wenn wir wissen, aus dem Linie Davids kommt dann der Herr Jesus. Und das findet sich im Neuen Testament dann wieder. Das sind mehrere ausländische Frauen, die im Stammbaum von Jesus mit drinne sind. Unter anderem eben auch diese Ruth. Also der Erzähler dieses Buches schafft es, ohne dass er da irgendwelche Wolken aufreißt am Himmel und eine Stimme von oben sprach, es ist okay, dass die Ruth hier mit dabei ist, schafft es uns, das so zu erzählen, dass deutlich wird, jawohl, mit diesem Bekenntnis, dein Gott soll mein Gott sein und ich will zu diesem Volk Gottes gehören, darf auch die Moabiterin zum Volk Gottes gehören. Ich wünsche Ihnen als Gemeinde, dass Sie ganz viele solche Erfahrungen machen, dass Menschen aus anderen Sprachen und Kulturen Sie als Christen kennenlernen und sagen, zu diesem Volk, und jetzt nicht die Germanen, sondern zu diesem Volk, dem Volk Gottes, möchte ich gerne dazuhören. Dein Gott soll mein Gott sein. Und Sie dann sagen, sei gesegnet in unserer Mitte. Mit dir kommt etwas Neues. Du bist vielleicht ein Vorbild für die nächste Generation. Du bist einer, den Gott segnet oder eine, die Gott segnen wird für unser Land, für unser Volk. Als Volk Gottes und dann auch für unser Land als Deutschland. Und noch sieht Ihre Gemeinde nicht so ganz stark ethnisch bunt aus, wenn ich das mal so ganz verhalten von hier vorne sagen darf. Da darf sich, glaube ich, noch ein bisschen was bewegen. Und ich sage es jetzt auch mal so, denn unsere Gesellschaft verändert sich. Auch als Christen müssen wir uns mit dieser Realität auseinandersetzen. Als ich zur Schule gegangen bin und im Abitursjahrgang war, hatten wir einen Ausländer, das war Kyros von Persien. Ja, das war unser einer Ausländer. Das war damals so, ja, Kyros von Persien. Ich nehme mal an, wenn ich euch jetzt hier frage, die ihr hier vorne gestanden habt, dass die Situation in euren Klassen etwas anders ist. Meine Tochter macht nächstes Jahr Abitur. Ihre 5 besten Freundinnen in der Klasse sind alle mindestens aus einer gemischten Ehe, wenn nicht gar, dass beide Eltern aus einem anderen Land kommen. Für diese jungen Leute ist Multikulti nicht irgendein Idealbild von Straßenfest oder sowas, sondern ihre Alltagsrealität. Diese jungen Leute, die demnächst Lehrer, Ärzte, Anwälte und in vielen anderen Berufsfeldern tätig sein werden, stecken ihre Nase in eine Veranstaltung rein und riechen, ob es da Deutsch zugeht. Weiß, früher haben wir das in Amerika gesagt, White Upper Middle Class. Und die halten sich ziemlich lang unter sich. Oder ob da eine Offenheit besteht für Menschen aus anderen Kulturen und Nationen. Ich wünsche Ihnen als Gemeinde, dass Sie diesen Segen erleben, Geschwister aus anderen Sprachen, Kulturen und Nationen willkommen zu heißen. Gestern Abend war in unserer Gemeinde Internationales, wir machen das so einmal im Monat, Internationales Fest. Wir hatten 50 Menschen aus anderen Sprachen und Nationen. Das wird uns verändern, das wird eine Gemeinde verändern, aber das geht auf den Weg, den Jesus uns gewiesen hat. Wir dürfen jetzt schon ein bisschen Zukunft einüben, denn eines Tages werden wir mit den Geschwistern aus aller Welt zusammen sein. Und wir haben jetzt die Chance, in unserer Gesellschaft zu zeigen, wie ein friedliches Miteinander aussehen kann. Und dass die Gemeinde Jesu hier etwas kann, was woanders schwierig ist. Versöhnt miteinander zu leben. So, jetzt höre ich hier einfach auf. Ich glaube, ich bin schon viel zu lang geredet. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen mit dieser kleinen Ruth-Geschichte und dem, was wir daraus an Impulsen mitnehmen können. Amen.